Was macht man, wenn man ein Gänseblümchen in der Hand hat? Man fängt an zu zupfen und spricht dabei: Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Erstaunlich ist, dass tatsächlich dieses Phänomen ausgereicht hat, dass Wissenschaftler sich mal damit auseinandergesetzt haben. Und die haben Hunderte von Gänseblümchen gezupft und rausbekommen, dass nahezu alle Gänseblümchen 34 Blütenblätter haben. Also 34 ist eine gerade Zahl, muss ich also mit "Sie liebt mich nicht" anfangen, damit es funktioniert. Aber warum machen wir sowas? Ich glaube, weil wir alle die Sehnsucht haben nach Sicherheiten. Wir wollen sicher sein. Und jeder von euch hat da so seine Themen. Wir erleben alle unruhige Zeiten, mal mehr, mal weniger. Und dann wünscht man sich Ruhe, eine Beruhigung. Und ausgerechnet ein reicher Mann kommt damals zu Jesus und macht sich Sorgen, ist unruhig. Warum ausgerechnet ein Reicher? Denn zur damaligen Zeit war es total ungewöhnlich, wenn Reiche sich Sorgen machten. Weil die damalige Vorstellung war, wenn man reich ist, dann hat man viel Segen bekommen. Dann ist man reich gesegnet. Und wer reich gesegnet ist, der hat ja alles. Der hat keine Sorgen. Und selbst wenn wir so unsere Glaubensväter in der Bibel uns anschauen, ob Abraham, Isaak, Jakob, Josef, die Könige, David, Salomo, Daniel, es waren alles reiche Leute. Für damalige Verhältnisse waren sie steinreich. Und dieser Gedanke, dass Reichtum mit Segen zu tun hat, zieht sich auch bis ins Neue Testament. Wenn man damals krank war oder arm, dann bedeutete das, man muss irgendwelche Sünde mit sich rumtragen. Also dieses Denken war damals weit verbreitet. Und Klammer auf, es ist heute immer noch nicht ganz aus den Köpfen der Menschen. Also wenn ein Reicher damals zu Jesus kam und nach Sicherheiten fragte, dann war das total ungewöhnlich. Dieser Reiche machte sich Sorgen, ob er denn gerettet ist. Ich bin mir nicht sicher. Bin ich gerettet? Habe ich genug getan? Jesus, kannst du mir nicht irgendeine Sicherheit geben, damit ich durchatmen kann und weiß, alles ist gut? Und ich würde gerne mal die Geschichte aus der Perspektive der Jünger betrachten. Nicht so sehr die Kommunikation zwischen Jesus und dem reichen Jüngling, sondern wie Jesus danach mit den Jüngern umgeht. Denn als der reiche Jüngling wieder weg war, wendet sich Jesus zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen: Liebe Jünger, ich muss euch sagen, für einen Reichen ist es schwer, ins Himmelreich zu kommen. Und das war für die Jünger zunächst erstmal eine gute Nachricht, denn sie waren ja nicht reich. Sie waren ja die Armen. So nach dem Motto: Glück gehabt, cool, wir sind nicht reich, endlich mal ein Vorteil. Aber der Text sagt was anderes. Im Text heißt es, dass aufgrund dieser Aussage von Jesus die Jünger entsetzt waren über diese Worte. Was? Das hängt genau damit zusammen, was ich gerade erklärt habe, dass die Jünger dachten, wie, ein Reicher, der ist doch quasi schon mit einem halben Fuß im Himmelreich. Und dann wendet sich Jesus nochmal an die Jünger und sagt, ich möchte da nicht missverstanden werden. Und ich will es deswegen nochmal ganz deutlich sagen. Es ist nicht nur für Reiche schwer, ins Himmelreich zu kommen, sondern für alle Menschen ist es schwer. Im Text steht sogar unmöglich, ins Himmelreich zu kommen. Und jetzt heißt es im Text, dass die Jünger entsetzt waren. Was? Moment, jetzt nicht nur die Reichen, sondern alle Menschen, das sind wir ja auch. Ich hätte spätestens an dieser Stelle erwartet, dass Jesus ein bisschen zurückrudert und sagt, nee, so habe ich es nicht gemeint. Macht euch keine Sorgen. Denn die Jünger fragen jetzt Jesus, ja, aber wer kann denn dann überhaupt noch gerettet werden? Und dann haut Jesus nochmal einen drauf und sagt, damit ich hier wirklich richtig verstanden werde und es keine Zweifel an meiner Aussage gibt, gebe ich euch noch ein Bild mit, das euch visuell deutlich machen soll, dass es nicht nur Reichen, sondern auch allen Menschen allgemein unmöglich ist, ins Reich Gottes zu kommen. Das ist nämlich genauso unmöglich, wie dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Unmöglich. Ja, und wenn wir uns so ein Kamel vorstellen und so ein Nadelöhr, dann würden wir auch aus menschlicher Sicht sagen, ja, es ist ein krasses Bild. Ich meine, damals gab es ja viele Kamele, das war für die schon bewusst, was so ein Kamel an Größe hat. Ein Schockmoment. Wie kann Jesus sowas sagen? Es ist unmöglich. Gerade da, wo wir doch uns nach Sicherheiten sehen. Warum tröstet Jesus hier nicht die Menschen? Aufgrund dessen haben sich natürlich über die Jahrhunderte hinweg viele Ausleger der Bibel unterschiedlichste Gedanken gemacht und sind zunächst davon ausgegangen, also das kann so nicht stimmen, was da so im Text steht. Da muss es Übersetzungsfehler gegeben haben. Da muss man sich irgendwie geirrt haben, weil das kann ja nicht sein, dass Jesus sagt, es ist für Menschen unmöglich, gerettet zu werden. Und deswegen haben die ersten Ausleger gesagt, ja, mit dem Nadelöhr, das war vielleicht eine Symbolik. Man meinte damit vielleicht was ganz anderes. Und damals gab es um jede Stadt eine Stadtmauer mit einem großen Eingangstor. Da passten große Wagen durch. Aber die waren nachts geschlossen und wenn man trotzdem nachts rein oder raus wollte, gab es immer neben diesen großen Eingangstoren ganz kleine Türchen. Die waren so schmal und klein, dass man da geduckt quasi als Mensch noch durchkam und das nannte man umgangssprachlich auch Nadelöhr. Und so gingen dann einige Ausleger davon aus, bestimmt hat Jesus dieses Nadelöhr gemeint, dieses kleine Türchen. Naja, und wenn man jetzt sich so ein Kamel vorstellt, das passt da nicht wirklich durch, aber wenn man sich richtig anstrengt und das Kamel mal so richtig da so versucht durchzuschieben und durchzudrücken, das ist anstrengend, ja, so ist es eben, es ist auch anstrengend, ins Reich Gottes zu kommen. Und dieses Gefühl, glaube ich, tragen sogar noch einige von uns heute noch mit sich. Es ist anstrengend, du musst was leisten, um durch das schmale Türchen durchzukommen. Kein Wunder, dass sich viele fragen, Herr, bin ich gerettet? Wo gibt es Sicherheiten? Und dann gab es noch eine andere Gruppe von Auslegern, die sagten, nee, das hat mit dem Nadelöhr gar nichts zu tun, sondern das hat was mit dem Begriff Kamel zu tun. Denn es gibt im Griechischen einen anderen Begriff, der ist, wird, in, wenn man ihn ausspricht, klingt der genauso wie Kamel. So ähnlich wie im Deutschen gibt es auch manche Begriffe, die klingen identisch, zum Beispiel Decke. Ja, es gibt die Zudecke im Bett und es gibt die Zimmerdecke. Aber wenn ich nur Decke sage, müsste man jetzt nicht zwingend sofort, welche Decke ich meine. Ausgesprochen klingt es identisch. Und so gibt es im Griechischen auch ein anderes Wort, das heißt dann aber nicht Kamel, sondern das heißt übersetzt Schiffstau. Weiß nicht, ob ihr schon mal einen Schiffstau gesehen habt. Ja, meistens auch so, im Durchmesser, so dick. Ehrlich gesagt, das passt auch nicht durch ein Nadelöhr. Ist bestimmt ein bisschen kleiner als ein Kamel, okay, aber trotzdem keine Chance. Ich kriege ein Schiffstau nicht durch ein Nadelöhr. Wisst ihr, was meine Meinung ist? Meine Meinung ist, warum lesen wir es nicht einfach so, wie es da steht? Warum müssen wir immer ruminterpretieren? Warum müssen wir immer versuchen, die Texte so zu gestalten, dass sie unserem Wunsch entsprechen? Wenn Jesus sagt, es ist schwer, es ist unmöglich, vielleicht meint er es auch so. Vor allen Dingen, wenn das so betont. Ich will da nicht missverstanden werden. Aber auch dieser Text ist ein Grund dafür, die Bibel aufmerksam zu lesen. Und vor allen Dingen nicht Texte aus dem Zusammenhang zu reißen, sondern im Gesamtkontext zu behalten. Denn diese Geschichte geht ja weiter. Und jetzt macht Jesus eine ganz schöne Geste, die er übrigens im Vorfeld schon bei dem reichen Jüngling auch gemacht hat. Er schaut nämlich die Jünger liebevoll an. Im Vorfeld schaute er auch schon den reichen Jüngling liebevoll an. Von Herzen, warmherzig, wohlwollend, ermutigend. Im Sinne von, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet in eurem Leben ganz oft Dinge erleben, die für euch Menschen unmöglich sind. Ihr sehnt euch nach Sicherheiten und ihr seid menschlich gesehen nicht in der Lage, euch diese Sicherheiten zu geben. Und daran könntet ihr verzweifeln. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr werdet das als Menschen genauso wenig hinbekommen, wie man ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr bekommt. Das ist für Menschen unmöglich. Aber die gute Nachricht ist, Jesus sah sie liebevoll an und sprach, für Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn ich als Gott das möchte und ich euch das verspreche, dann passiert das auch. Ich erwarte ja gar nicht von euch, dass ihr das macht. Ich erwarte doch gar nicht von euch, dass ihr alle Probleme löst. Ich erwarte doch gar nicht von euch, dass ihr bei all den Katastrophen, die im Alltag um uns herum passieren, dass wir immer wissen, wie man es wieder hinkriegt. Es gibt ganz viele Dinge, jeden Tag vermutlich, wo wir mit Dingen konfrontiert werden, wo es für uns unmöglich ist, aus unserer Sicht, mit unseren Möglichkeiten, das irgendwie wieder hinzukriegen. Aber genau hier hinein spricht doch das Evangelium. Genau hier entsteht jetzt der Unterschied zwischen, glaube ich an einen allmächtigen Gott oder eben nicht. Genau jetzt passiert der Unterschied. Solange ich alles alleine kann, brauche ich ja keinen Gott. Aber Gott sagt, die frohe Botschaft, das Evangelium, das ich euch mitgebe, heißt, dass das Himmelreich schon mitten unter euch ist. Ihr habt im Hier und Jetzt die Macht Gottes an eurer Seite. Und Gott hat immer noch tausend Ideen und tausende von Möglichkeiten, Dinge zu ermöglichen, die aus eurer Sicht unmöglich sind. Und genau deshalb macht euch keine Sorgen, weil ihr doch nicht alleine seid. Ich bin doch auch noch da. Genau an der Stelle entsteht für mich die Lebensqualität des Christseins. mein Alltag ändert sich. Weil ich jetzt nicht permanent versuchen muss, alles selber geregelt zu bekommen, sondern weil ich permanent, ob ich unterwegs bin, ob ich in einem Gespräch bin, ob ich irgendein Problem lösen muss, ob ich Schmerzen habe, ob ich in den Nachrichten irgendetwas sehe, was mir Angst und Sorge bereitet, ich immer sofort auch Gott darum bitten kann, dass er das hinzufügt, das dazu tut, was ich nie könnte. Ich stehe vielleicht vor irgendeinem schwierigen Problem, einem Gespräch oder einer ärztlichen Untersuchung oder was wird passieren mit noch irgendwelchen Preiserhöhungen und Kriegen und Umweltkatastrophen. Für Menschen ist vieles unmöglich. Aber Gott sei Dank spricht Gott uns zu, bei mir ist nichts unmöglich. Und ich kann immer noch Dinge hinzufügen, Dinge regeln um dich herum, damit gelingt, wonach du dich sehnst. Deshalb zweifle niemals. Zweifle niemals daran, was Gott in deinem Leben noch alles machen kann. Dafür würde ich gerne beten. Guter Vater im Himmel, wir leben in unruhigen Zeiten. Und gerade da sehnt sich unsere Seele nach Ruhe, nach Frieden. Und kaum haben wir vielleicht eine Sache gelöst und freuen uns darüber, entsteht vielleicht schon wieder ein neues Problem. Auf der Arbeit, zu Hause, bei den Kindern, in der Ehe, bei den Nachbarn. Wir hören irgendwelche Dinge in den Medien und schon ist die Unruhe wieder da. Und wir erleben, dass wir als Menschen meistens keine Lösungen, keine langfristigen Lösungen, sondern meistens von einem Problem ins nächste stolpern. Deshalb bitte ich dich von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, wirklich verspürt, dass du da bist. Dass wir uns genau das trauen, unsere Sorgen an dich abzugeben, weil wir wissen, dass du immer noch viele, viele Möglichkeiten hast, Dinge zu regeln, die wir nicht regeln können. Hilf, dass wir vertrauensvoll das an dich abgeben, dass wir mit dir reden, dass wir dir sagen, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht, dass wir dir aber auch erzählen, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen, was wir brauchen. Und wir gespannt sein können, was du dann jeden Tag für uns vorbereitest, damit sich auch das erfüllt, wonach wir uns sehnen. Danke, dass du da bist und danke, dass für dich nichts unmöglich ist. Amen.